bin jetzt selbst ganz angesprochen und bewegt, weil ganz, ganz vieles von dem, was wir jetzt gesungen haben, was der Stefan vorgelesen hat aus Kolosserbrief, aus der Schrift, ganz, ganz viel von dem werden wir jetzt auch in unserem heutigen Predigttext oder in der heutigen Predigt begutachten oder anschauen gemeinsam. Und ja, man kann es eigentlich sagen, man kann es jetzt nur unterstreichen, was wir jetzt schon gesungen haben, gebetet haben in den Liedern. Das werden wir jetzt auch im Wort Gottes wieder entdecken. Und wir machen weiter in unserer Predigtreihe über Daniel. Und mir ist bei der Vorbereitung ähnlich gegangen wie dem Christoph letzte Woche, wo er gesagt hat, er hat einen Text gelesen und hat sich dann erst einmal gefragt, was predigt er darüber. Aber wie der Christoph auch gesagt hat, so geht es, glaube ich, vielen oder jedem von uns, wenn man das Wort Gottes liest, wenn man studiert, wenn man betet, dass Gott selbst zu einem Herzen spricht, dann bewegt sich etwas, dann tut er etwas, dann redet er. Und auch der heutige Text, den wir gemeinsam anschauen werden, der hat vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel zu sagen, aber wenn wir tiefer hineinschauen, wenn wir uns die Umstände anschauen, wenn wir uns das Drumherum ein bisschen genauer anschauen, dann werden wir sehen, dass der Text sehr, sehr viel zu sagen hat und dass es auch ein Text ist, generell wie das ganze Daniel-Buch eigentlich, das, obwohl es vor 2600 Jahren die ganze Handlung spielt, trotzdem ein Buch ist, das absolut relevant ist, das sehr viel zu sagen hat für uns als Gläubige, als Christen, als Nachfolger Jesus, in einem Umfeld, das leider, wie wir alle erfahren und erleben, alles andere als gottesfürchtig ist oder alles andere als fromm ist, wie es die Bibel versteht, sondern doch eher ja, gottlos, Gott entgegengestellt. Und deswegen fordert uns das schon heraus, ermutigt uns, ermahnt uns aber auch, was heißt es, so zu leben, wie Gott es sich wünscht. Und das ist mein Gebet für heute, für die Predigt, wenn wir jetzt gemeinsam ins Wort schauen, dass das, was wir jetzt gerade als letztes Lied gesungen haben, dass wir das wirklich zu unserem persönlichen Gebet machen. Dass wir uns da neu herausfordern lassen, dass wir ehrlich Gott sagen, er ist uns wirklich alles, er ist unsere Kraft, er ist unser Schild. Aber dass wir auch ehrlich sagen können, wir sehnen uns von ganzem Herzen nur nach ihm, nach der Beziehung mit ihm, nach der Gemeinschaft mit ihm und danach, dass wir für ihn und mit ihm leben. Und genau, nochmal kurz zurück. Titel der Predigt oder Predigttitel heute ist eben Gottes Führung und Segen. Und wir finden das in Daniel, Kapitel 1, die Verse 17 bis 21. Und die lese zu Beginn vor. Jetzt drücke ich genau falsch, wunderbar. Da heißt, und diesen vier jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen und es wurde ihnen unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb dort bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Und um den Text besser zu verstehen, ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nochmal vor Augen halten, vor Augen führen. Was war das für Umfeld, was war das für Zeit, in denen Daniel und seine Freunde gelebt haben? Und der Uli hatte vor 2 Wochen recht gut die Einführung gemacht, dass eben Nebukadnezar Jerusalem das erste Mal erobert hat und ja junge Leute weggeführt hat und sie nach Babylon, in die Hauptstadt dort gebracht hat, in dieses gottlose, in dieses okkulte Königsreich. Der Christoph hat dann darüber gepredigt, wie diese jungen Leute herausgefordert waren, wie sie versucht waren, wirklich ja in diesem königlichen, in diesem okkulten Umfeld sich anzupassen, das zu machen, was ihnen vorgesetzt wird. Und wo vor allem der Daniel als derjenige, der seinen Freunden da vorausgegangen ist, derjenige war, der gesagt hat, nein, im Herzen hat er die Entscheidung getroffen, er lässt sich nicht darauf ein. Er lässt sich nicht auf diese Versuchung ein. Er möchte von ganzem Herzen seinem Gott treu sein, seinem Gott gehorsam sein und das tun, was er sagt. Und der Christoph hat ja das Thema gehabt, ohne mich könnt ihr nichts tun, wo er ganz, ganz klar eben dargelegt hat, das war für Daniel und für seine Freunde nur möglich, so zu handeln, so zu entscheiden, so zu leben, weil Gott ihnen oder Jesus ihnen die Kraft gegeben hat. Und jetzt wollen wir nochmal kurz zurückschauen. Was war der historische Kontext? Was ist damals geschehen? Was ist passiert? In was für einer Situation haben sich Daniel und seine Freunde befunden? Und Daniel als Kind, wie er aufgewachsen ist, hat er so eine Art Erweckung erlebt. Er hat unter König Josia als Kind gelebt. Und vom Josia heißt es, das war der gottesfürchtigste König aller Zeiten. Es hat nie einen König gegeben, der so sehr an Gott geglaubt hat, der so sehr nach Gottes Willen gelebt hat. Das heißt, seinesgleichen war vor ihm kein König und nachher auch keiner, der sich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften eben nach Gott ausgestreckt hat, der gehorsam gelebt hat. Also vor Daniel in dieser Zeit hat Israel so ein geistliches Auf und Ab gehabt. Man liest immer wieder zwischendrin, ist einmal ein gottesfürchtiger König, der das Volk zurückgeführt hat. Dann viele, viele gottlose Könige, die sie in immer größere Sünden hineinverführt haben. Und der Josia ist eben hervorgestochen. Das war derjenige, der die ganzen Götzenstatuen entfernen hat lassen, der die Götzenpriester entfernen hat lassen, der das Wort Gottes wieder eingeführt und dem ganzen Volk vorgelesen hat, der das Passafest wieder eingeführt hat. Und der Daniel hat dort in seiner Kindheit so gelebt und hat das gesehen, was für ein Segen das für das Volk ist. Die Nachfolger vom Josia sind dann aber wieder schlimmer und schlimmer geworden. Und der Abfall vom Gott, vom lebendigen Gott, der war sehr, sehr schnell. Und dann hat der Uli hat es eh erwähnt, dass zur Zeit Daniels, also bevor es zu dieser Eroberung durch Nebukadnezar gekommen ist, hat Gott immer und immer wieder die Propheten geschickt. Er hat die Propheten geschickt, damit sie das Volk zurückführen, damit sie das Volk ermahnen, dass sie wieder umkehren sollen zu Gott. Und da lesen wir davon, zum Beispiel in 2. Chronik, wo es eben heißt, und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es keine Heilung mehr gab. Also Gott hatte Liebe, hatte Mitleid mit diesem Volk, er hatte Erbarmen und sein großer Wunsch war immer, dass sie zurückkommen. Und das ist eine Botschaft, die zieht sich durch die komplette Bibel, dass Gott immer und immer wieder probiert hat, die Menschen zu sich zurückzubringen. Er hat seine Propheten gesandt, er hat Wunder getan, er hat gezeigt, wie er für das Volk sorgt. Er hat immer wieder seine Liebe zu diesem Volk offenbart. Und hier lesen wir aber das erste Mal von so einer Art Point of No Return, wo es eben heißt, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es keine Heilung mehr gab. Aber über diese Retterliebe, über diese Barmherzigkeit, da lesen wir eben ganz, ganz viel. Nur ein paar Stellen, eine noch aus dem Hesekiel, diese bekannte Stelle, wo Gott sagt, so spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in vielen, vielen Gesprächen und Diskussionen über den Glauben habe ich von Freunden von mir, die nicht an Jesus glauben, die nicht ans Wort Gottes glauben, gehört, Gott ist so brutal, schau ins Alte Testament. Das ist so ein brutaler, ein rachsüchtiger Gott, der Menschen umbringt, der Städte zerstört. Und ja, es gibt Gericht, keine Frage, aber das Herz Gottes wird hier beschrieben, wo Gott immer und immer wieder sagt, er hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Er hat so eine Liebe, er hat so ein Erbarmen, dass er immer und immer wieder probiert, das Volk zu rufen. Ganz, ganz egal, wie oft sie ihm ungehorsam waren, wie oft sie ihn enttäuscht haben, wie oft sie ihn verspottet haben, wie oft sie seine Propheten umgebracht haben. Gott hat sich immer und immer wieder ausgestreckt. Und am meisten sehen wir es natürlich am Kreuz, wo dann Jesus derjenige war, der seine Arme ausgestreckt hat und der alles getan hat, seine ganze Liebe gezeigt und offenbart hat, um uns zurückzubringen, um eben diese Möglichkeit zu schenken, zu Gott umzukehren. Und das sehen wir eben in dieser Zeit vor Daniel, dass das die klare Botschaft der Propheten war. Und gerade in Jeremia hat sich da abgekämpft und muss unglaublich frustriert gewesen sein, wie er gesehen hat, na, die werden immer verstockter. Die werden immer verstockter und machen dicht. Und selbst nach dieser ersten kleinen Deportation, wo Daniel und diese Auserwählten, die Reichen, die Schönen, die Kräftigen, die Gesunden, die Weisen, wo diese Elitetruppe der Jugend dabei war, selbst danach sind die Könige wieder abgefallen. Sowohl der Joachim wie der Joachim und auch der Zedekia, vor allem der Nachfolger, die sind alle abgefallen. Und die Eroberung von Jerusalems, die hatte dann in Etappen stattgefunden. Das war nicht ein Angriff, sondern Nebukadnezar allein ist dreimal losgezogen mit seinem Heer. Und es ist zwar sehr umfangreich, aber diese Deportation, diese Zerstörung von Jerusalem, das war nach dem Auszug aus Ägypten das zweitwichtigste Ereignis in der Geschichte der Israeliten. Das zweitbedeutendste Ereignis. Und ganz, ganz viel im Alten Testament dreht sich genau um diese Zeit. Also wir lesen in Chronikbüchern, in Königbüchern davon. Jeremia hat zu der Zeit von Daniel gelebt. Der ist in Jerusalem geblieben, während immer mehr deportiert worden sind. Hesekiel hat in der Zeit gelebt. Der war der Prophet im Exil. Der war in Babylon. Der ist ebenfalls verschleppt worden. Jeremia schreibt die Klagelieder genau über diese Zeit, wie Jerusalem zerstört worden ist. Und, da lesen wir ganz, ganz viel. Und was besonders beeindruckend ist, viele, viele von Verheißungen, von den Prophezeiungen haben sich wirklich bis ins Detail wortwörtlich erfüllt. Also wenn man nüchtern, sachlich an die Sache rangeht, kann man eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, das muss Gottes Wort sein. Das gibt's gar nicht, dass Propheten Jahrhunderte vorher so etwas so detailliert vorhersagen, wie es dann eingetroffen ist. Und dann lesen wir eben, dass immer schlimmer geworden ist und das bei Zedekia dann eben heißt, so geschah es mit Jerusalem und Juda um des Zorn des Herrn willen, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Und Zedekia wurde abtrünnig vom König von Babel. 2. Könige 24. Also so schlimm ist es dann geworden. Die Sünde des Volkes ist beschrieben worden und es heißt dann sogar, dass die Sünden des Volkes Israels schlimmer waren als die der Heidenvölker, die Gott damals durch Josua dann vertrieben hat. Also es ist unglaublich, was für Sünden da beschrieben werden, die das Volk Israel begangen hat. Und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo Gott gesagt hat, jetzt ist Zeit für dieses Gericht, jetzt muss ich euch für eine kurze Zeit, wie es hier heißt, sogar von meinem Angesicht wegstoßen. Und das können wir uns gar nicht vorstellen, was das für Gott bedeutet hat. Dass sein Volk, sein geliebtes Volk, für die er alles getan hat, dass er die jetzt für eine kurze Zeit wegstoßen muss. Und dann wird es eben ein bisschen beschrieben in Chronik, wie war dann diese Zerstörung? Die war dann 587, wo Nebukadnezar das dritte Mal losgezogen ist. Und dann heißt es in 2. Chronik 36, da führte er gegen sie heran den König der Chaldäer und ließ ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen im Hause ihres Heiligtums und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise, alle gab er sie in seine Hand. Und wenn man das liest, wie es am Jeremia da gegangen ist, wie es dem Volk Israel da gegangen ist, wenn man mal die Klagelieder durchliest, das ist wirklich herzzerreißend, wie dieses Leid, wie dieses Elend beschrieben wird. Da werden Grausamkeiten beschrieben, das möchte ich jetzt gar nicht erwähnen, aber es ist unglaublich, wie dieses Gericht dann ausgesehen hat. Und deswegen verstehen wir, dass das Volk damals, zur Zeit Daniels, wirklich am absoluten Tiefpunkt war. Also wir haben zuerst einen Vers gelesen, Daniel diente sein Leben lang da in Babylon den Königen. Aber was muss das für diesen Mann bedeutet haben? Dass er einem König dient, der immer und immer wieder loszieht in seine Heimat, der seine Soldaten losschickt und wo Daniel nicht weiß, was geschieht jetzt mit meinem Volk. Also er war in diesem Feindesland und hat das immer und immer wieder erleben müssen, wie es mit seinem Volk zu Ende geht. Und dann lesen wir zum Beispiel im Psalm 137 so einen Psalm der Gefangenen in Babylon. Wir wissen nicht, ob das jetzt während der Zeit in Babylon geschrieben worden ist oder ob das Leute waren, die aus dem Exil zurückgekehrt sind und zurückblicken. Auf jeden Fall heißt da, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Land, denn dort hießen sie uns singen, die uns gefangen hielten. Und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande? Also sie waren total am Boden, wurden dann auch verspottet und verhöhnt von den Babyloniern wegen ihrem Glauben an Gott, haben zurückgedacht an Jerusalem, haben sich gesehnt danach. Und in den letzten zwei Versen lesen wir sogar von diesem Hass, den sie gehabt haben auf Babylon, wo sie sogar beten, dass Babylon zerstört wird, dass sogar die Kinder dort zerschmettert werden. Wo wir lesen, menschlich verständlich, diese Enttäuschung, diese Wut, dieser Hass. Aber wo wir jetzt auf Daniel blicken und wo wir schauen, was war aber Gottes Ziel, was war Gottes Wunsch, was war Gottes Idee für diese Zeit in Babylon, für diese Zeit im Exil. Und da hat der Jeremia einen Auftrag von Gott bekommen, dass er, während er in Jerusalem war und die Stadt immer mehr zerstört worden ist, und das heißt dann sogar, dass komplett alle Häuser verbrannt worden sind, dass der Tempel zerstört worden ist, der Palast zerstört, die Mauer zerstört worden ist, und alle sind weggebracht worden, außer, heißt es, ein paar Schwache und Kranke, damit die halt den Acker da bepflügen. Aber sonst sind alle entweder deportiert oder erschlagen worden. Und in dieser Zeit schreibt der Jeremia aber einen Brief an die Deportierten, an die Gefangenen in Babylon. Und dann heißt, dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Also Gottes Ziel war, dass sie dort sesshaft werden, dass sie sich dort fortpflanzen, dass sie größer werden, dass sie dort Aufgaben nachgehen, dass sie dort aktiv und produktiv sind, dass sie einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, für diese beschränkte Zeit, wo er gesagt hat, es werden 70 Jahre sein, dass sie also nicht nur die Sehnsucht haben, wieder zurückzukommen nach Jerusalem, wieder bei Gott zu sein, beim Herrn zu sein, sondern dort in diesem feindlichen, okkulten System sollten sie auch leben und im Hier und Jetzt leben, nicht nur auf dem schönen, auf der Hoffnung, auf die sie auf die Zukunft haben. Und vor allem der letzte Vers, der bekannte Vers, suchet der Stadt Bestes und betet für sie. So ganz ein bekannter Vers, der ganz, ganz oft hergenommen wird. Aber in was für einer Zeit hat Gott den Vers offenbart? Den hat er offenbart an die Deportierten, an die Gefangenen in Babylon, in diesem okkulten, feindlichen System. Und was sollen sie dort machen? Der Stadt Bestes suchen, sich für diese Stadt investieren, dort aktiv sein, für sie beten, dass es der Stadt gut geht. Wie geht so etwas? Wie kann man für so eine Stadt, für so ein System, für die Menschen dort beten, wenn die so etwas gemacht haben in Jerusalem? Das ist nichts anderes wie die Feindesliebe, von der Jesus spricht. Wo Jesus sagt, betet für die, die euch verfolgen, liebt die, die euch hassen. Das ist etwas, das geht nicht ohne das Wirken Gottes. Das geht nicht ohne, dass Gott selbst Liebe gibt für die Menschen dort. Und das ist das, was der Daniel erlebt hat, was er erfahren hat. Und dann sehen wir nochmal die Begründung, was war das Ziel von Gott für diese Zeit der Gefangenschaft. Dann heißt es eben, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Also wieder ganz, ganz bekannte Verse, die wir oft hören, die auf vielen, vielen Bibelverskarten stehen. Ich weiß wohl, welche Gedanken ich für euch habe, Gedanken des Friedens. Wann hat Gott das dem Volk zugesprochen? In Babylon. Wie sie gerade erlebt haben, wie Jerusalem zerstört worden ist. Da sagt Gott, ich habe für euch Gedanken des Friedens und der Hoffnung. Menschlich könnte man es voll verstehen, wenn die Israeliten gesagt haben, das ist lächerlich, was will Gott von uns? Wir haben gerade das erlebt und jetzt bringt er uns so eine Botschaft. Aber wir sehen, dass sich das genau erfüllt hat und dass Gott wirklich dieses Herzensanliegen gehabt hat. Gott hat ihnen verheißen, er wird sie zurückbringen, er wird das Reich Israel wieder aufbauen. Das sehen wir ja dann auch in den nächsten Büchern der Bibel, wo Gott genau das macht, auch genau nach der Zeit, wo das eintrifft, was Gott verheißen hat. Aber Gott begründet es noch anders. Er sagt, ihr sollt mich suchen und ich werde mich finden lassen. Das Hauptziel war, dass die Leute, dass die Israeliten zu Gott zurückkehren. Dass sie sich nicht nur freuen, dass es materiell wieder besser wird, dass sie wieder zurück können nach Jerusalem, dass ihre Häuser wieder aufgebaut werden, dass der Tempel wieder errichtet wird. Nein, das Hauptding sollte für sie sein, was wir zuerst auch gesungen haben, dass sie Gott suchen, und finden, dass sie zum Glauben an Gott kommen. Und deswegen war die Position oder die Rolle von Daniel so wichtig. Das ist so ein bisschen der Rahmen. Deswegen war Daniel dort. Deswegen hat sich Daniel dort einsetzen sollen. Deswegen war Hesekiel dort. Die haben den Auftrag gehabt, das Volk wieder zurück zu Gott zu führen. Das Volk immer wieder auf Gott hinzuweisen, dass sich das von, was Gott verheißen hat, wirklich auch erfüllt. Und Gott ist ja heute genau der Gleiche. Gott ist derjenige, er lässt schon Dinge zu. Und jeder von uns, wirklich jeder von uns erlebt Sachen, die schlimm sind. Und ich möchte diese Dinge gar nicht kleinreden. Und Gott redet das nicht klein. Gott möchte jedem von uns in seinem Elend begegnen. Aber wenn wir auf die Situation von Daniel und seinen Freunden, wenn wir auf die Situation vom Volk Israel damals schauen, dann wird sich, zumindest bei mir ist so oder ist so gegangen, einiges von meinen Problemen relativieren. Dann ist die Frage, ob ich jetzt Maske tragen muss, ja, nein, oder Abstand halten muss, dann sind das nicht mehr so dringliche Sachen. Dann werden viele, viele Probleme, wo ich persönlich oft das Ding habe, ich bin der Ärmste, allen anderen geht es ein bisschen besser wie mir, aber bei mir schaut es ganz schlimm aus. Das rüttelt uns dann schon wach. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass das andere Leid klein geredet wird. Gott kennt mein Leid, er kennt dein Leid und er möchte uns dort begegnen. Er möchte, dass wir genau das erleben, dass wir Gott suchen, dass wir ihn finden. Und dass wir erfahren, wie er uns durchträgt und wieder neue Hoffnung, Gedanken des Friedens und der Hoffnung, neue Lebensfreude schenkt. Und jetzt schauen wir nochmal auf Daniel. Wie war das jetzt im Dienst oder wie hat der Dienst von Daniel und seinen Freunden ausgesehen? Wir lesen hier eben davon, dass Gott ihnen Verstand und Einsicht gegeben hat. Dass Gott sie gesegnet hat. Wir haben zuerst die Verse gehabt, wo sie der Versuchung widerstanden sind. Und das müssen wir uns vorstellen, das waren Teenager-Jungs, die haben da das königliche Mahl gehabt, die haben einen riesen Schnitzel gehabt oder keine Ahnung, was angeboten wird. Und ihnen wird dann Gemüse vorgesetzt. Also allein das ist schon ein Wunder Gottes, dass die Burschen sich da fürs Gemüse entschieden haben. Aber die Verlockung von Babylon, die war wirklich riesengroß. Wenn wir anschauen, wie hat Nebukadnezar probiert, die Jungs zu versuchen. Das eine waren eben diese Speisen. Das war Luxus am Königshof, das war die beste Ausbildung, das war das Wissen damals von Babylon, von diesem Weltreich. Die waren auch kulturell und bildungsmäßig absolut top. Das war die Aussicht auf Karriere, dass sie wirklich was werden in diesem Land. Nebukadnezar wollte die nicht ausbilden für irgendeinen niedrigen Beamtenjob, sondern wirklich, dass sie mit an der Spitze dieses Weltreichs stehen. Also das muss für Daniel und seine Freunde wirklich eine riesen Versuchung gewesen sein. Aber trotz allem waren sie treu, trotz allem sind sie bei Gott geblieben und haben, wie wir letzte Woche vom Christoph gehört haben, diese Herzensentscheidung getroffen, Gott zu gehorchen und das zu tun, was er sagt. Und dann lesen wir eben hier davon, wie Gott sie belohnt hat. Dann heißt, diesen vier jungen Männern gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichter und Träume jeder Art. Als die Zeit nun um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Also sie sind dann zum König gebracht worden und dann war der Tag der Wahrheit praktisch. dann musste man schauen, was war jetzt ihre Sonderbehandlung, die sie selbst für sich in Anspruch genommen haben oder die sie verlangt haben. Wie ist das Ganze ausgegangen? Und dann heißt es eben, dass der König mit ihnen geredet, der König selbst hat sie dann praktisch geprüft und er hat herausgefunden, dass sie 10-mal weiser und verständiger waren wie alle anderen, wie alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Also da lesen wir davon, gerade von diesen Weisen und Zeichendeutern, andere Übersetzung sagt Wahrsager, da sieht man schon, wie okkult dieses System, wie okkult dieses Reich war. Diejenigen, von denen sich Nebukadnezar hat beraten lassen, das waren eben die Wahrsager, die Beschwörer, die Zeichendeuter. Und genau in diesem System hat jetzt Gott aber gewirkt an Daniel und seinen Freunden. Er hat sie gesegnet, er hat ihnen die Weisheit gegeben, er hat ihnen alle Erkenntnis gegeben. Und Daniel hat er sogar die Gabe gegeben, dass er Träume deuten kann, dass er Visionen deuten kann. Der ist dann wirklich zu diesem Berater Nummer 1 geworden für einen König oder für die verschiedenen Könige. Das sehen wir dann in den nächsten Predigten. Und wenn wir jetzt schauen, wo tritt dieses Babylon das erste Mal auf? Babylon, das war nicht nur dieses Königreich damals, zu dieser Zeit von Nebukadnezar. Das war jetzt weltlich gesehen, waren es da an der Spitze. Ja, das schon. Aber Babylon, das zieht sich durch die ganze Bibel. Es beginnt schon im ersten Buch Mose mit dem Turmbau zu Babel, wo die Menschen probieren, einen Turm zu bauen, um zu Gott zu kommen, wo sie eben sagen, uns wird nichts unmöglich sein. Das zieht sich durch die ganze Bibel bis in die Offenbarung, wo dann schlussendlich vom Fall, Untergang der Hure Babylon geschrieben wird. Und Babel bedeutet übersetzt Verwirrung. Damals war es die Sprachverwirrung. Aber das System Babylon steht eben in der Bibel generell fürs verwirrte System. Und wer ist der größte Irreführer, wer ist der größte Verwirrer? Das ist der Diabolos, der Teufel. Und was bedeutet Diabolos? Durcheinanderbringer. Also wir sehen schon, das ist nicht nur ein weltliches Reich, sondern wenn die Bibel von Babylon spricht, von Babel spricht, dann meinen sie schon auch immer dieses geistliche, dieses antichristliche, dieses antigöttliche Reich. Was sie ja dann auch bis ins Neue Testament zieht, wo Paulus immer wieder darauf hinweist, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Kräfte der Finsternis. Und das war bei Daniel auch. Denen war das bewusst. Sie haben zwar mit einem weltlichen König zu tun, aber die Mächte, die dahinter gestanden sind, die waren übernatürlich. Und Daniel und seine Freunde, das waren Männer, die haben ihre Beziehung zu Gott gelebt. Die haben viel Zeit im Gebet verbracht. Die haben sich gegenseitig ermutigt, die haben zusammengehalten, die haben das Wort Gottes gekannt, die sind treu mit ihrem Gott gewandelt. Und Gott hat sie gebraucht, Gott hat sie gesegnet, Gott hat ihnen alles gegeben, was sie brauchen, um in diesem System bestehen zu können. Ohne das, was wir hier lesen, ohne die Weisheit, ohne die Erkenntnis, ohne das Wirken Gottes im Leben von diesen Freunden, wäre es nie möglich gewesen, dass sie so leben, wie sie es getan haben, dass sie standhaft bleiben, dass sie dabei bleiben. Weil was war mit den anderen? Wir lesen dann in den nächsten Kapiteln davon, dass sich alle vor der Statue niederwerfen müssen und dass nur die Freunde stehen geblieben sind. Was war mit den anderen, die mitentführt worden sind? Wer ist noch zum Glauben an Gott gestanden? Und dieses babylonische System, es hat eben das Ziel, Menschen wegzubringen, von Gott den Glauben der Menschen zu zerstören. Aber bei Daniel lesen wir, das war ein Mann, der hat seinen Gott gekannt, wie es in Daniel 11 dann heißt. Das war ein Mann, der ist zwar verfolgt worden, aber diese Leute, die haben Einsicht von Gott bekommen. Und das Entscheidende ist immer, die vom Volk, die ihren Gott kennen. Das war Daniel und seine Freunde. Das waren diejenigen, die haben nicht nur vom Hörensagen gewusst aus der Heiligen Schrift, sondern die haben Gott erlebt, die haben Gott erfahren. Die haben wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott gehabt. Und deswegen, es war schon die Verfolgung da, das sehen wir dann auch in den nächsten Kapiteln, was sie alles an Bedrohung, an Verfolgung erlebt haben. Das war ja lebensgefährlich für sie. Aber Gott hat Wunder gewirkt, er hat sie durchgetragen. Und wie hat Gott dann Daniel vor allem gebraucht, auch in diesem Land? Und das lese ich jetzt nicht alles vor. Aber wir lesen im Buch Daniel, lesen wir dann zumindest von 3 Königen, die sich dann dem lebendigen Gott zugewandt haben. Das war zum einen der Nebukadnezar, nachdem er verrückt geworden ist und von Gott wiederhergestellt worden ist. hat er Gott gelobt und gepriesen. Das war nicht irgendein Hinterwäldlerkönig, das war der mächtigste Mann der Welt damals. Das war der König des Weltreiches. Der hat durch das Wirken Gottes im Leben von Daniel, hat er dann dieses Bekenntnis abgelegt und hat gesagt, es gibt nur den einen wahren, lebendigen Gott, das ist dein Gott. Bei Chronik lesen wir, dass auch der König Kyros von Persien zum Schluss das eben gesagt hat, es gibt nur einen lebendigen, allmächtigen Gott, das ist der Gott der Israeliten. Und der dann den Auftrag gegeben hat, dass sie zurückgehen sollen nach Jerusalem, dass sie einen Tempel aufbauen sollen und, und. Und auch vom Darius lesen wir das, auch ein König der Perser, wo wir dann bei Daniel noch lesen werden, dass auch der König Gott als den lebendigen Gott anerkannt hat. Also das ist unglaublich, wie Gott durch Daniel und seine Freunde gewirkt hat. Natürlich war es Gott selber, der Souveräne, der die Herzen der Könige angerührt hat. Aber Gott hat auch diese Jungs gebraucht, diese Männer gebraucht. Und die Könige haben an Daniel und seinen Freunden erkannt, wer der wahre, lebendige Gott ist. Und da wäre man echt, also mir ist so gegangen, ich finde das so beeindruckend, wo man sieht, wie Gott Einzelne gebrauchen kann. Egal wie jung sie sind, egal was sie mitbringen, Gott befähigt, Gott begabt. Und wenn man treu dazu steht, wie Daniel und seine Freunde, dann kann Gott Großes tun. Und natürlich ist nicht jeder von uns ein Daniel oder Daniela. Aber die Frage ist, was bedeutet das für uns? Ja? Lassen wir uns herausfordern, was ist Gottes Herausforderung? Eben, Babylon existiert auch heute noch. Wenn wir jetzt eine Tabelle machen würden, ich wollte es eigentlich machen, aber ich bin leider nicht ganz zusammengekommen mit der Vorbereitung. Wenn wir eine Tabelle machen würden, was prägt das oder was hat das babylonische Reich geprägt? Und dann vergleicht man die Kultur und Gesellschaft heute, das ist 1-1. Da gibt's kaum Unterschiede. Ja? Da gibt's so viele Parallelen, da sieht man, ja, das, wofür Nebukadnezar mit seinem babylonischen Reich gestanden ist, das ist heute sowas von aktuell. Und deswegen können wir uns da herausfordern lassen. Und wir sehen auch in der Schrift an vielen, vielen Stellen, dass auch wir Fremdlinge sind. Ja, wir sind keine Kriegsgefangenen, aber wir sind Pilger, wir sind Fremdlinge, wie Jesus sagt. Ja, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Wo wir immer wieder aufgefordert werden, dass wir unser Herz auf unsere wahre Heimat, auf unsere Heimat bei Gott, beim Vater ausrichten. Dass wir uns bewusst machen, wir leben jetzt in einer Zeit, die alles andere als gottzentriert ist. Einer Zeit, die eher gottlos ist. Wort Gottes sagt zu uns, auch wir haben 70, 80 Jahre, die wir hier verbringen werden. Ähnlich wie die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon. Und Gott möchte auch von uns, dass wir nicht nur sagen, okay, danke, ich bin gerettet, jetzt warte ich nur noch auf den Himmel und schimpf auf die böse, böse Umwelt und das Umfeld und keine Ahnung was alles. Sondern Gott möchte uns, genauso wie er Daniel und seine Freunde gebraucht, gesegnet, begabt, bevollmächtigt hat, so möchte er das auch mit uns machen. So wie Gott Daniel und seinen Freunden Gaben gegeben hat, möchte der Heilige Geist auch jedem von uns Gaben geben, dass wir sie einsetzen zum Bau der Gemeinde, zum Bau des Reiches Gottes in einer gottfeindlichen Welt. Und da gibt's ganz, ganz viele Verse natürlich, die davon reden. Ich gehe jetzt nur auf diese eine noch kurz ein, wo Gott eben uns Gläubigen zuspricht und wo es eben heißt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wir sind vielleicht keine Berater des Königs, aber wir sind auch ein königliches Priestertum. Wir gehören dem König der Könige. Und Daniel hat schon den verschiedenen Königen in Babylon gedient, keine Frage. Aber welchem König hat Daniel vor allem gedient? Das war der himmlische König. Das war seine Priorität Nummer eins. Und da sind wir genauso. Berufen, begabt, aber auch beauftragt. Wir sollen eben dieses heilige Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ihr Lieben, ich ermahne euch, und dann kommt's eben, als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen, babylonischen Begierden, die gegen die Seele streiten. Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Also genau das ist auch unser Auftrag, dass wir in diesem Umfeld, wo wir jetzt sind, als Gemeinde, als einzelne Christen, dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir uns nicht vom lebendigen Glauben wegbringen lassen, sondern dass wir uns von Gott begaben, befähigen lassen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und sagen, Gott, gebrauche du mich. Gebrauche du mich, wie du an Daniel gebraucht hast. Gebrauche du mich, wie du seine Freunde gebraucht hast. Einfach in meinem Umfeld, um für dich Zeuge zu sein. Um Licht zu sein, um Salz zu sein. Um einen Einfluss zu haben in der Gesellschaft. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil der große, allmächtige Gott in uns und durch uns wirken will. Und das ist so wichtig, dass wir dann wirklich sagen, okay Gott, was sind die Gaben, die du mir gegeben hast? Du hast dem Daniel Gaben gegeben, du hast seinen Freunden Gaben gegeben. Was ist es, was du mir gegeben hast? Was kann ich für dich einsetzen? In deiner Kraft, mit deiner Vollmacht. Und dass wir auch diesen Glauben haben, wie er Daniel gehabt hat. Dass Gott derjenige ist, der über allem drüber steht. Und wie ich das Buch Daniel da gelesen habe und geschaut habe, was macht Gott mit den Königen, mir hat das so motiviert zu beten. Mir hat das so motiviert, wirklich wieder im Gebet einzutreten. Und da lese ich jetzt einen Vers aus den Sprüchen noch vor, den haben wir nicht auf der Folie. Aber es heißt in Sprüche 21, Vers 1, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Das war das Predigtthema vom Uli, wo er gesagt hat, Gott ist der Herr der Geschichte. Gott hat so eine Kraft, so eine Macht, weltliche Könige, das sind für ihn wie Wasserbäche. Er lenkt es, er kann die Geschicke auch von Königreichen umgestalten. Und das hat mir wieder so motiviert, was wir vorher gelesen haben, suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Wirklich für unsere Stadt, für unser Land zu beten, für Regierende zu beten, dass Gott wirkt, dass Gott eingreift. Und das hat mich echt motiviert, dafür meine Freunde und Verwandten zu beten, die Jesus ablehnen. Weil wenn Gott das Herz eines Nebukadnezar, eines Darius, eines Kyros, die so gottlos, so okkult, so machtgierig, ja, so brutal, wenn Gott die Herzen dieser Leute umkehren und bekehren kann, dann kann er das mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, ganz genauso. Und deswegen sollen wir uns da echt motivieren lassen, nicht zu verzweifeln wegen dem Umfeld, nicht auf die Finsternis zu schauen. Ja, wir sollen uns auf die Herrlichkeit bei Gott freuen. Wir sollen uns darauf freuen, dass es einmal eine Zeit geben wird, wo es kein Leid, keine Not, kein Elend geben wird. Aber wir haben jetzt die 70, 80 Jahre, wo wir in diesem Umfeld dienen dürfen, wo wir Licht sein dürfen. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers. Und wo wir Gott vertrauen sollen. Dann heißt es eben, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen abbekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und beten wir dafür. Beten wir dafür, dass Gott unsere Länder, unsere Nationen, ja, dass Gott Österreich, dass er unser Land heilt, dass die Menschen zu ihm bekehren, dass die Menschen demütigen, dass Gott Erweckung schenkt, dass Gott einen Aufbruch schenkt. Und wenn wir das beten, dann soll man dann an andere denken, sondern dann soll jeder bei sich anfangen. So wie der Christoph letzte Woche gepredigt hat, dass wir uns ehrlich fragen, wo sind Dinge in unserem Leben, die unrein sind, die nicht in Ordnung sind? Falsche Gedanken, falsche Taten, falsche Dinge oder Dinge, die wir machen sollen, aber nicht tun. Dass wir da ehrlich werden, dass wir ins Gebet gehen, dass wir selbst um Vergebung bitten, dass wir Schuld bekennen und dass wir dann aber für unser Land eintreten. Für unser Babylon eintreten, in dem wir jetzt sind, dass Gott auch hier Wunder tut. Dass er sein Licht offenbart, dass er sein Wort offenbart und dass viele, viele Männer und Frauen zum Glauben an ihn kommen. Und das wollen wir jetzt auch machen. Wir machen jetzt eine Zeit des Gebets als Gemeinde, dass wir Gott danken, dass er der Herr der Geschichte ist, dass wir Gott loben und preisen für das, was er getan hat, dass er gekommen ist, um uns zu retten und zu befreien. Aber beten wir auch dafür, dass Gott uns erneuert, dass Gott uns ermutigt in diesem Umfeld, das alles andere als einfach ist, das sehr herausfordernd ist, dass wir wirklich Licht und Salz sind und dass Gott uns gebrauchen kann, wie er es bei Daniel und seinen Freunden getan hat.